Ja, ihr Lieben, ewig unergründlich steht hier vorne auf der Folie. Ewig unergründlich ist Gott. Und ist es nicht ein schwieriges Unterfangen, Gottes Wesen, seine Eigenschaft, ihn, wie er ist, menschlich zu begreifen, zu erklären, und auch zu definieren. Wir haben jetzt diese fiktive Situation von diesem Konzil aus Nicäa von vor 1700 Jahren mal so ein bisschen vor Augen gestellt bekommen. Das war das erste von 7 großen Kirchenkonzilen in der Kirchengeschichte. Also Konzil würde man heute vielleicht große Glaubenskonferenz sagen, eine ökumenische Glaubenskonferenz. Aus der damals gesamten Christenheit waren die Bischöfe eingeladen. Und dort hat man eben genau diskutiert, diese Standpunkte. Wie können wir Jesus definieren als den Sohn Gottes? Und wenn wir das hier so gespielt bekommen, dann finde ich, dann entsteht irgendwie so der Eindruck, als könnten wir mit unserer menschlichen Logik über Gottes Wesen, über Jesus reden, wie wir es über unsere Bauplanung tun. Ja, wir wollen das Foyer hier rausziehen, die Fenster hier durchbrechen. So ähnlich kam mir diese Situation eben vor. Aber geht das wirklich? Können wir diesen ewig unergründlichen Gott wirklich begreifen? Gott ist Licht. Sein Wesen ist Licht. Und die minimale Vorstellung, die ich habe von Licht und von Wärme, das ist die unserer Sonne, die wir kennen, die uns bescheint, die uns gerade heiße, schöne Tage schenkt. Und ohne diese Sonne wäre unser Planet eine kalte, dunkle Eiswüste. Wie lange kannst du in diese Sonne hineinschauen? Hast du schon mal ausprobiert? Bitte nicht nachmachen. Ich glaube, es reichen Minuten aus, um ohne Schutzbrille in die Sonne zu sehen, um unser Augenlicht zu zerstören. So hell ist sie. Und wenn du dir vorstellst, du könntest dich ja mal auf den Weg machen zu ihr, um sie mal aus der Nähe zu betrachten, wie viel musst du zurücklegen? Also ich habe es mir aufgeschrieben, auswendig wusste ich es auch nicht. 150 Millionen Kilometer. Und wenn du, sagen wir mal, mit so einer gemächlichen Autobahngeschwindigkeit fährst, so mit 100 Stundenkilometer, wie lange würdest du brauchen? 1,5 Millionen Stunden, 62.500 Tage. Das macht ungefähr 171 Jahre. 2 Leben bräuchtest du, um mit deinem Auto zur Sonne zu kommen. Und wenn du mal angekommen wärst, könntest du doch nicht bestehen, weil nur auf ihrer Oberfläche etwa 6000 Grad Celsius herrschen. Im Inneren der Sonne ist Kernschmelze. Auf der Oberfläche etwa 6000 Grad. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist ein anschauliches Beispiel, dass wir weder das Licht noch die Hitze der Sonne ertragen können als Menschen, obwohl wir doch von diesem Licht und dieser Wärme abhängig sind. Und unfassbar für mich ist die Vorstellung, größer als meine Vorstellungskraft, dass die Erde, auf der wir stehen, im Abstand von diesem, was hatten wir eben gesagt, wie weit ist es? 150 Millionen Kilometer um diese Sonne kreist und das in einem Jahr schafft. Und dieser Kreis, dieser elliptische Kreis, ist etwa 940 Millionen Kilometer. Und wenn ihr das mal umrechnet, heißt es, dass die Erde mit etwa 107.300 Stundenkilometer in ihrer Umlaufbahn um die Sonne kreist. Und während wir hier sitzen und stehen und Gott anbeten, so ganz friedlich, rast unser Planet durch das Weltall. Wer von euch kann das begreifen? Staunen können wir über die Größe der Schöpfung. Staunen können wir über die Größe des Universums. Und um wie viel mehr können wir staunen über den Schöpfer, über den Kyrios, über den Weltenherrscher, der das alles in seiner Hand hält. Und nicht nur unser kleines Sonnensystem, sondern alles. Und ihr merkt schon, wenn wir ihn also gar nicht begreifen können, wenn wir ihm von uns aus nicht nahe kommen können, so ähnlich wie wir auch der Sonne uns nicht nahen können, muss er uns, dieser ewige Gott, dieses ewige Licht, auf seine Art nahe kommen. Er muss zu uns kommen. Wir können nicht ohne ihn zu ihm kommen. Als Christen nennen wir so etwas Offenbarung. Gott zeigt sich uns, Gott offenbart sich uns, damit wir ihn verstehen können. Im Alten Testament war das oft noch sehr geheimnisvoll und meistens eher durch einzelne auserwählte geistliche Autoritäten, zum Beispiel dem Mose oder Propheten. Im Neuen Testament, in Jesus Christus, kommt er uns nahe, noch viel greifbarer. Jesus, der menschgewordene Gottessohn. Und um den geht es, um den ging es vor 1700 Jahren auf diesem großen Kirchenkonzil. Und seitdem geht es um diesen Jesus, dass wir ihn verstehen und begreifen. Und ich habe euch mal einen kurzen Text mitgebracht. Das ist ein alter christlicher Hymnus, den Paulus in den Philipperbrief hineingeschrieben hat. Die Philipper waren eine Gemeinde, die viel Leid ertragen mussten. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus einen kurzen Brief und in diesem Brief, im Kapitel 2, dieses Christuslied. Da heißt es über Jesus, er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechts an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis an den Tod am Kreuz. Und deshalb hat ihn Gott erhöht, hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Der Sohn Gottes hat es nicht wie ein Dieb seine Beute festgehalten, ich gebe sie nicht her, sondern der Sohn Gottes hat seine göttliche Gestalt hergegeben und ist Mensch geworden und kam in diese Welt. Dieses Bild gebraucht Paulus hier. Und wir merken, dass wir bei allem Erklären und über Jesus reden und manchmal den Menschen auch, es ist ja notwendig, auch einfach das Evangelium zu erklären, dass wir es trotzdem immer nur stückweise in Annäherung erkennen können. Und das heißt für mich, ich muss demütig bleiben. Ich muss immer wieder erkennen und bekennen, ich bleibe ein Mensch und ich kann Jesus nur so weit begreifen, wie er sich mir offenbart. Und trotzdem rede ich selbstverständlich von ihm. Genauso selbstverständlich, wie ich euch sagen kann, die Sonne scheint, rede ich selbstverständlich von meinem Herrn, auch wenn mir viele Glaubenswahrheiten geheimnisvoll bleiben. Denn wie bitte kann ein Vater einen Sohn gezeugt haben ohne ein weibliches Gegenüber? Das ist übrigens eins der Argumente, die die Muslime immer aufbringen. Die sagen, wo ist denn bitte die Mutter? Ihr sagt, Gott ist der Vater und Jesus ist der Sohn. Wo ist die Mutter? Wer von uns kann es wirklich begreifen? Und ich musste so denken, vielleicht ist das auch die Sehnsucht, die Menschen haben, dass sie sich eine Gottesmutter erschaffen in ihrem Bild oder allerlei Fruchtbarkeitsgöttinnen in unterschiedlichen religiösen Kulten. Wie kann der Vater den Sohn gezeugt haben? Wissen wir es? Begreifen wir es? Wie kann der ewige Gott in menschliche Gestalt kommen? Der Heilige Geist wird über dich kommen und du sollst schwanger werden, sagt der Engel zu Maria. Wer von uns kann sagen, dass es wirklich begreift? Wie kann Jesus nach der Auferstehung und Himmelfahrt zum Vater zurückkehren? Wer von uns kann das wirklich begreifen? Und dann, wie kann der Heilige Geist zeitgleich auf dieser ganzen riesigen Erde mit allen Menschen kommunizieren und unsere Gebete hören? Der eine betet um Regen und der andere um Sonnenschein. Wie kann dieser Gott das alles fassen und verarbeiten? Bestimmt habt ihr noch viele andere Fragen. Ihr Lieben, all diese Glaubenswahrheiten und Weisheiten können wir nur glauben, so wie es am Anfang uns in der Kindergeschichte erzählt wurde. Wir können es nur im Vertrauen auf Gottes Wort und seine Zusagen fassen. Nicht mehr und nicht weniger. Und dieses Glauben funktioniert nur dann, wenn wir ein vertrauensvolles Gegenüber haben. Denn wie soll ich einer Idee glauben, einer Philosophie? Gott kann ich glauben, wenn er mir ein Gegenüber ist, ein personales Gegenüber. Es war ganz interessant, ich hatte die Tage mit einem sehr, sehr frommen Bekannten gesprochen und dann sagt er so, für mich kam das ganz unerwartet, das ist alles nur unsere Idee von Gott, wie wir uns ihn vorstellen. Nee, Gott ist gar keine Person. Und da sage ich, jetzt stellst du mich aber vor ein Rätsel. Du erzählst mir immer von der Jungfrau Maria, dass sie für dich eine Glaubenstatsache ist. Und von deinen Heiligen, sagt er, ja, ich bete jeden Tag zum Heiligen Antonius. Das sage ich, und Gott als Person willst du mir ausreden? Das ist absurd. Dann muss er selber zugeben, dass er sich einmal im Kreis gedreht hat. Also es funktioniert nicht, Glaubenswahrheiten zu begreifen und zu fassen, ohne Gott als wirkliches, personales Gegenüber zu verstehen. Nur so kann Gott Schöpfer sein, Erhalter, Bewahrer dieser Welt und dieses Universums, aber auch in meinem Leben. Vorhin gesprochen vor dem Gottesdienst, wenn eine OP ansteht und man sich in die Hände von Ärzten begeben kann, muss. Nur Gott ist der, der uns bewahren kann in solchen Momenten, wo wir unser Leben aus der Hand geben, in fremde Hände. Und nur wenn wir in einer Beziehung stehen, nur dann kann Gott uns Vater werden, kann Gott uns Retter sein, kann Jesus uns Freund sein, nur in Beziehung. Und es ist der einzige Weg, ich möchte es nochmal sagen, der einzige Weg, zu ihm zu kommen, nicht durch unseren Verstand, indem wir meinen, dass wir alles erklären können, sondern nur, wenn wir uns auf seine Offenbarung in unserem Leben einlassen. Und nur dann steht unser Glaube auf einem Fundament. Alles andere ist rein subjektiv. Und genau das war, wenn ich nochmal dieses Rad der Geschichte 1700 Jahre zurückdrehe, genau das war diesen Bischöfen damals in Nicäa bewusst. Wir brauchen ein festes Glaubensfundament. Wir müssen wissen, an was wir glauben, an wen wir glauben. Es ist nicht einfach nur so, wie es heute in unserer Beliebigkeit ist. Jeder denkt und malt sich seinen Gott aus, sondern wir brauchen ein Fundament. Und deshalb kamen diese Bischöfe in, heute heißt die Stadt Isnik, ungefähr 85 Kilometer Luftlinie von Istanbul, dem damaligen Konstantinopel, entfernt, um genau darüber sich auszutauschen. Dass Glaube nicht beliebig ist, nicht subjektiv, und dass die Wesenseinheit Gottes, des Vaters mit dem Sohn, fundamental ist. Weil wenn wir das nicht glauben, das haben sie damals verstanden, sägen wir uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Christus, Jesus Christus, ist eben nicht ein menschlicher Messias, der uns einfach in eine bessere, in ein besseres Zeitalter führt. Nicht der Messias, den die Juden sich oft ausgemalt hatten, der uns befreit von den Römern, der uns Frieden schenkt im Reich. Nein, Jesus Christus ist Gott selbst im Sohn. Der Messias ist Gott, der aus Liebe zu uns sein göttliches Wesen nicht behalten hat, sondern er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Und wie sagt Paulus in diesem Christus-Hymnus, hat sich selbst erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb hat ihn Gott erhöht. Und deshalb ist der Name Jesu über alle Namen. Und deshalb können wir Jesus anbeten als Gott. Und es wird einmal so sein, sagt Paulus, dass alle Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge sagen wird, Jesus ist der Herr. Das ist keine Idee. Das ist eine Person. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und ihr Lieben, ich muss manchmal so denken, wir Christen weltweit, wir sind doch ein illustres Völkchen. Guck mal, wir stehen hier in der FEG Gera ohne Amtstracht. Und wir tun das bewusst, nicht weil wir uns keinen Talar leisten können, sondern weil es unser Pastorenbild und unser Bild von Gemeinde auch beschreibt. Gerade mal 500 Meter von hier feiern unsere ukrainisch-orthodoxen Geschwister in der Trinitatiskirche Gottesdienst. Vor kurzem hatten sie einen großen Feiertag zu Ehren ihres Kirchenpatrons, des heiligen Nikolaus. Da waren mehrere Bischöfe da und sie sind so stolz, in goldbestickten Gewändern Gottesdienst zu feiern. Das ist eine völlig andere Welt. Ich bin vorhin an der offenen Trinitatiskirche vorbeigegangen und da kamen mir diese orthodoxen Gebete entgegen. Eine völlig fremde Welt. Ich weiß, eine Gemeinde in Gera, da müssen die Männer am Sonntag schwarze Anzüge mit schwarzen Krawatten tragen. Alles andere geht nicht. Und dann haben wir afrikanische Christen, die zum Teil in bunten Gewändern in die Gottesdienste kommen. So ein bunter Haufen sind wir. Und wenn man dann noch guckt, es gibt unterschiedliches Verständnis von Abendmahl, es gibt unterschiedliches Taufverständnis, es gibt unterschiedliche Vorstellungen vom Himmel und von Endzeit und. Aber eins eint uns. Und das ist so wichtig. Und deswegen ist uns auch dieser Dreieinigkeitssonntag heute so wichtig, den auch zu betonen. Es ist das fundamentale Verständnis. Wir glauben an Gott, den Vater, an seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. An diesen dreieinigen Gott. Und deshalb war es damals wichtig, dass man gesagt hat, Arius, was du da bringst, das mag sich ja gut anhören. Aber du nimmst Jesus seine göttliche Gestalt. Jesus ist ewig vom Vater und er ist wesenseins und gleich mit dem Vater. Gott in drei Personen. Conny hat ganz am Anfang uns einen Segen zugesprochen und mit dem möchte ich auch die Predigt aufhören. Und es ist ganz interessant, Paulus hat sich so gemüht mit einer Gemeinde, die er sehr liebte. Das waren die Korinther. Und bei den Korinthern, also im heutigen Griechenland, die Stadt Korinth, die Gemeinde, die dort war, mit denen hatte Paulus so viel Mühe. Der streitet sich in seinem Brief mit denen übers Abendmahl, über Unzucht, über den Umgang miteinander, über Geiz und. Zwei Briefe schreibt er dorthin. Nicht wenig. Und wisst ihr, was sein letzter Satz ist? Im 2. Korintherbrief 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So schließt der Korintherbrief. Mit der fundamentalen Aussage, fast nebenbei, aber fundamental. So spricht Gott uns seinen Segen zu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deshalb, ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen in einer Zeit, die oft sehr beliebig ist. Haltet daran fest, dass Gott sich uns offenbart in einer Klarheit und gleichzeitig lasst es uns immer wieder auch mit Demut nehmen, dass Gott geheimnisvoll bleibt, ewig unergründlich und niemand von uns sagen kann, ich habe das alles verstanden. In diesem Sinn seid gesegnet. Amen.